Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Moderne Zusammenarbeit, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit im Teamalltag. Heute bist du hier ganz genau richtig, wenn du dich für dein Team mal in die Vogelperspektive beamen und bewegen möchtest. Die Vogelperspektive einnehmen bedeutet, mal ganz systematisch zu identifizieren, wo genau steckt ihr eigentlich, beziehungsweise wo stecken eure latenten, innewohnenden Potenziale und was kannst du als Führungskraft deines Teams tun, um diese Potenziale zusammen mit dem Team, das ist ja unser Anspruch, auch zu heben. Wenn du also bereits Potenziale witterst, dann haben wir jetzt das passende Diagnose-Tool hier für dich mit dabei und die Folge wird dahingehend super spannend, dass wir auch Sprachnachrichten gesammelt haben von Teams, die sich variabel aufsetzen, also nicht ein statisches Team, sondern bis hin zu jedes Mal ein neues Team-Setup. Wie hebe ich da denn die Potenziale? Das wird also extrem spannend und lohnenswert. Und wenn ich von wir spreche, dann sind das wie gewohnt ich, Chris Schiebel, und mit an Bord.
Ich bin Tilman Bohner, hi.
Perfekt. So, wir beide sind ja auch die Autoren des gleichnamigen Buchs Moderne Zusammenarbeit, das ist im Haufe Verlag erschienen. Ja, es geht im Prinzip darum, es ist an Teams und Teamleitungen gerichtet, die Zusammenarbeit gemeinsam zu gestalten. Keyword, was wir ganz viel benutzt haben im Vorfeld, bis wir den Titel des Buches und auch des Podcasts festgezurrt haben, war Co-Create Collaboration. Das ist also der Anspruch. Und heute erstellen wir mal zusammen deine Potenzialanalyse. Wenn du im Englischen sagt man jump the gun, ganz schnell, ganz direkt ran willst an deine Potenzialanalyse, geh parallel mal auf www.moderne-zusammenarbeit.de. Da findest du die Potenzialanalyse, die ist kostenlos und du beantwortest da im Prinzip 16 Fragen und noch ein paar Orientierungsfragen dazu und kriegst von uns einen fertigen Bericht mit Empfehlungen von uns beiden. Das ist also nicht komplett automatisiert und KI generiert, sondern wir beide gucken uns das tatsächlich an. Wenn du auf sowas stehst, hol dir das unbedingt. Das mal vorweg, wir werden an der einen oder anderen Stelle hier in der Folge noch dazu kommen. Warum ist das so wichtig? Wir haben quasi in unser Modell diese Analyse mit eingebaut, weil wir sagen, wir brauchen ein Erfolgsrezept für die Umsetzung der kontinuierlichen Verbesserung. Also Retros sind fein, doch wir wollen wirklich die Maßnahmen systematisch in euer Teamgeflecht, in euer Teamsystem und wie ihr aufgestellt seid, einarbeiten, um, ja, ganz präzise gesagt, die Reife zu steigern, oder? Ja. Was ist Reife in der Zusammenarbeit außer bloße Erfahrung? Über die kann man ja immer kommen, wenn man 30, 40 Jahre auf dem Buckel hat. Wie wird das beschreiben?
Vor allem spürt man Reife. Und das ist ja genau das Thema dieses Podcasts Leichtigkeit in der Zusammenarbeit. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass wenn man mal in einem eingeschwungenen Team gearbeitet hat, wenn man in einem Team ist, wo man das Gefühl hat, da gehen die Dinge leicht von der Hand, die Ergebnisse kommen einfach, man ist effektiv, man ist effizient, die Aufgaben laufen, dann spürt man das total als so eine Art Leichtigkeit, Dinge gehen Hand in Hand und greifen ineinander. Aber die Frage ist ja immer, wie schafft man das, wie macht man das und vor allem, wie kann man das bewusst gestalten?
Ja.
Gleich da auch die Idee, die Ambition muss ja sein, dass man das so macht, wie man eine Produktion optimieren kann oder wie man Prozesse optimieren kann im Unternehmen. Also da kann man sich das leicht vorstellen. Ne? Man zeichnet das Ganze auf, Input, Process, Output, Races und alles macht man so schön mechanisch durcheinander. Ja. Aber wenn das Ganze dann um das Thema Zusammenarbeit geht, dann wird es auf einmal so fluffy, ne? Dann wird es auf einmal so herausfordernd zu sagen, was kann ich denn jetzt hier ganz konkret anpacken? Was mache ich denn jetzt?
Ja, volle Kanne. Also schön, wie du es ansprichst, in der Produktion. Überall haben wir Systeme, so richtige Spielsysteme, ja. Auch im Sport. Ich komme mal wieder mit dem Fußball. Wenn wir von außen zugucken, als Spectator, als Zuschauer, dann sehen wir den Unterschied zwischen Mannschaften, die gut aufeinander eingespielt sind, einem System folgen und bei denen, wo es gar nicht aufgeht, auch sofort von außen erkennbar. Und wir sind uns, glaube ich, auch eigentlich nur solche Spielsysteme ermöglichen dann richtige Höchstleistungen und sich auch auf bestimmte Situationen, Herausforderungen oder im Spielfall Gegner einzustellen. Auch da gibt es ja richtige Analysten, die Diagnosen erstellen, zum Nachsteuern, dann sind Trainingsprogramme hängen dran und so weiter und so fort. Also es geht darum, Strukturen zu etablieren, Grundmuster zu erkennen, Mechanismen zu beeinflussen, Standards vielleicht sogar zu etablieren, um im Endeffekt ja auch Ruhe reinzubringen, wenn mal was Unvorhergesehenes passiert und sich dafür auch gewappnet zu fühlen, weil
Unbedingt.
spielt der Gegner dann doch ein anderes System, als man dachte und als sie angemeldet haben, weil sie einfach zwei, drei Spieler rochieren und schon, ja, willst du ja nicht auflaufen, sondern passend dazu reagieren, agieren, intervenieren, wenn es eben notwendig ist.
Du und ganz konkret, ich meine, wenn man sich Unternehmer oder wenn man Unternehmer befragt oder du da draußen Führungskraft bist und ich würde dir sagen, du kannst sofort 5% Kosten sparen, sagen alle, geil, machen wir sofort. Wenn du denen sagst, hey, du kannst 10% schneller am Markt sein, sofort, keine Frage. Wenn du denen aber sagst, ich kann deine Zusammenarbeit leichter gestalten, die Leute arbeiten lieber zusammen, dann ist man so, ah, ist zu fluffy. Aber ich habe das mal untersucht mit der TU München und wir haben wirklich statistisch nachgewiesen, dass man bis zu 70% Leistungssteigerung schaffen kann in der Zusammenarbeit, wenn man gewissen Prinzipien folgt. Und wenn man sich jetzt überlegt, 70% Potenzial haben verschiedene Teams, muss man sagen, wieso ist das da draußen noch nicht so präsent angekommen, wie wir uns das eigentlich wünschen würden? Also wenn man sich wirklich die Herausforderung unserer Zeit anguckt, dann kann es ja nicht sein, dass wir 70% Potenzial auf der Straße liegen lassen.
Okay, so geht es nicht weiter. Die Episode wird also eine Kampfansage, weil dahin diese 70% zu heben, finde ich super. Wie gewohnt würde ich sagen, am Anfang, wir lehnen uns kurz zurück, sortieren uns und du lässt dich gerne inspirieren von den Worten von Sebastian Schwarzer. Der hat wie gewohnt das Intro zum Kapitel aus dem Buch für uns eingelesen. Und dann steuern wir Stück für Stück auch auf die Kernfrage dieser Episode für dich zu. Hör mal rein, was der Sebastian sagt.
C4 Potenzialanalyse. Erfolgsrezept für die Umsetzung der kontinuierlichen Verbesserung. In der Produktion positioniert man jede Schraube millimetergenau. Beim E-Auto suchen IngenieurInnen bis ins kleinste Detail nach maximaler Reichweite. In der Sterneküche verwandeln KöchInnen Zutaten grammgenau in exquisite Gerichte. Überall, wo es richtig gut werden soll, streben Teams nach dem Optimum. Schöpfen du und dein Team euer volles Potenzial aus? Euer eigener Anspruch ist hoch. Immerhin hältst du dieses Buch in deinen Händen. Daher ist es wichtig, Chancen zu erkennen, um mehr aus eurem Team herauszuholen. Und welche Veränderungen sind es wert? Wo lohnt es sich, moderner zu werden? Gibt es Schwachstellen in eurem Team? Manche Verbesserungspotenziale sind offensichtlich. Aber wie entdeckt ihr blinde Flecken? Gravierende Schwächen könnten euch verborgen bleiben. Missverständnisse, Kommunikationsbarrieren und Reibungen quasi aus dem Nichts können die Folge sein. Wie könnt ihr Freude und Leichtigkeit in eure Zusammenarbeit bringen? Ständiger Eingriff in die Art der Zusammenarbeit bringt keine Leichtigkeit. Stattdessen wollt ihr schnell in eure performante Zone kommen und dort verweilen. Welche Intervention macht einen Unterschied? Was erzeugt ein starkes Gemeinschaftsgefühl und eine hohe Arbeitsmoral? Wenn ihr die neuralgischen Punkte kennt, macht euch das auf Dauer widerstandsfähig. Ihr benötigt also ein Diagnosetool für eine systematische Analyse.
Hey, danke Sebastian. Und genau wie Tillmann sprichst du so vom Feintuning in der Produktion, von Abschmecken von Gerichten in der Küche und einfach dem Streben nach Perfektion. Und vielleicht ist das schon eine Teilantwort auf das, was du aufgemacht hast, Till. Warum tun wir uns so schwer, das auch auf Zusammenarbeit zu adaptieren? Meine erste Antwort und mein erster Impuls wäre, na, bei Produkten, Services, das sind die Dinge, die wir verkaufen, ne? Also das soll dann dem Kunden oder dem Gast schmecken. Der Kunde soll möglichst happy sein, Sterne vergeben, weitererzählen und Akquise für uns mitmachen. Klar stecken wir da die 5%, die 10%, was auch immer nötig ist, rein, um Gewinn zu maximieren, bessere Preise zu erzielen oder wenn es nur um das Renommee der Company geht, da einfach unseren Claim abzustecken. Ist doch irgendwie logisch, ne? Darum geht es doch hier. Doch wenn es an das Wie geht, wie wir da hinkommen, wie wir zusammenarbeiten, da sind wir in meiner Erfahrung fast schon ein bisschen schlampig.
Das hat ganz viel damit zu tun, was erkennbar, messbar ist, was lesbar ist, weil das Thema, wie wir zusammenarbeiten, Das merken wir potenziell daran, dass man Beschwerden hört, dass man Gejammer hört, aber das kann man auch leicht ignorieren. Da kann man auch leicht dran drüber wegschauen. Wenn du aber denkst an das Thema, wie gehen wir mit unseren Kunden um, bezahlen die ihre Rechnungen, stimmt der Umsatz, stimmt die Kostenseite in Produktionsservices und so weiter. Das ist alles sehr, sehr transparent, unmittelbar und sichtbar. Das Thema Zusammenarbeit ist nicht so leicht sichtbar erkennbar. Ich glaube, das ist ein Riesenthema dieser Unmittelbarkeit bzw. Mittelbarkeit beim Thema Zusammenarbeit. Mhm. Du merkst es dann irgendwann, wenn die Leute vielleicht gehen oder unmotiviert sind oder nicht engagiert mitarbeiten. Aber das ist alles so schlecht greifbar. Ne?
Ja.
Das ist so ein bisschen die Frage, was will ich eigentlich erreichen? Was ist eigentlich das Outcome? Und gehen wir mal davon aus, dass wir selber erkannt haben, dass unsere Mitarbeiterschaft motiviert sein soll, dass die gerne zusammenarbeiten will und dass da eine gewisse Leichtigkeit entstehen soll. Dann heißt das ja für uns, dass da ein Anspruch an intrinsische Motivation ist. Und am Ende, das Outcome heißt halt oft sowas wie Empowerment. Die Leute können selbstständig agieren, die können selbstständig ihren Aufgaben nachgehen, die verstehen das große Ganze, die denken mit. Also das sind alles so ein bisschen schwammigere Begriffe, aber man kriegt so ein Gespür dafür, wie sich dieses Thema Leichtigkeit anfühlt. Und ich meine, ich habe es für diejenigen, die bei YouTube das Ganze schauen, ich habe bei mir im Hintergrund hier die 16 Erfolgsrezepte. Das ist ja sozusagen schon unsere Konklusion, ne? Dass wir gesagt haben, es gibt so gewisse Erfolgsrezepte, wenn die gut funktionieren, dann greift so ein Team, dann greift die Zusammenarbeit ineinander und man merkt, dass da keine Probleme sind, keine Hemmnisse,
ja,
die uns von guter Zusammenarbeit abhalten.
Genau, und vor allen Dingen auch nicht Dinge, die den Flow stören. Also jede Form der Intervention, des Eingreifens von außen, auch durch eine Führungskraft, ist ja dann irgendwie doch eine Störung. Idealerweise braucht es den nicht. Also daran könnten wir wahrscheinlich auch merken, wie sehr wir unserem Potenzial gerecht werden, wenn ständig Eingriffe erfolgen, ständig interveniert wird, dann gibt es da entweder blinde Flecken, deren wir uns alle nicht bewusst sind, oder Schwachstellen, die wir sehr wohl kennen, aber vielleicht ein bisschen, hinterm Berg halten, weil wir so richtig auch nicht wissen, wie lösen wir denn das, beziehungsweise wie können wir die Missstände auflösen, oder es sind einfach auch Konflikte, die schwelen und wo wir noch gar nicht wissen, was ein Konflikt ist das eigentlich? Wie aufwendig wäre das jetzt, den zu lösen? Weil das bedeutet ja, wir können jetzt erstmal an dem nicht weiterarbeiten, was wir eigentlich umsetzen sollen, sondern wir müssten daraus Spotlight auf den Konflikt und jetzt hoffentlich auch noch lösen. Da braucht es ja eine Menge. Damit sind wir auch bei der Kernfrage. Diesmal reichlich spät, doch du siehst, wie vielschichtig das ist, was da reinfließt in die Kernfrage. Magst du die mal vorlesen?
Kernfrage für die heutige Folge. Wie leicht fällt es dir und deinem Team, Beziehungs-, Sach- und innere Konflikte aktiv und konstruktiv in Lösungen umzuwandeln?
Da hast du es. Ich hatte vorher eine Sprachnachricht drin in unserem Repository. Die kam eigentlich zu einer anderen Folge und ich dachte, hier wäre sie besser. Doch das war im Endeffekt, hey, welche Interventionen gibt es, um ganz schnell Konflikte zu lösen? Und jetzt sehen wir schon anhand der Frage, wir müssten erstmal differenzieren, haben wir hier einen Sachkonflikt, was in der Aufgabe liegen könnte, oder aber auch im Ziel? Haben wir einen Beziehungskonflikt zwischen zwei oder mehreren Parteien im Team? Oder schleppen die Leute einfach auch innere Konflikte mit sich rum? Das ist auf einmal eine Verortung all over the place, wenn wir die 16 Erfolgsrezepte dahinter dir angucken. Das kann in jedem Einzelnen davon nachher landen, welche Intervention jetzt die richtige ist und wie schnell die ist, gehe ich auch noch kurz darauf ein. Erfahrungsgemäß, je länger der Konflikt schon geschwelt hat, desto schwieriger wird es, den jetzt aufzulösen. Wenn das gerade eben erst spontan aufgepoppt ist und deswegen sagen wir auch schnell die Konflikte tackeln, transparent machen, zum Thema machen, dann ist es auch relativ schnell lösbar in den meisten Fällen. Um sie nicht zu verschleppen, ist es, glaube ich, wichtig, sich der vier Grundproblemfelder nochmal bewusst zu werden. Gehen wir sie mal kurz alle vier durch, weil das ist ja eine schöne Annäherung nachher auch an die 16 Erfolgsrezepte, die 16 Fragen, die dahinter stecken und deine Selbstorientierung, Selbstbewertung. Fangen wir oben an, aneinander vorbeireden. bis ziemlich bald alle genervt sind und nach besseren Leuten schreien. Nee, ganz oben ist es gar nicht. Es ist die Ecke links im Modell rund genau. Um Review, Retro, Kaffeegespräche, Visualisierung. Wann landen wir üblicherweise da oder woran merken wir das?
Ja, wir merken das, wenn Dinge doppelt gearbeitet werden, wenn Leute nicht miteinander, sondern aneinander vorbeisprechen, wenn hintenrum viel gesprochen wird, wenn Meinungen eher irgendwie in unterschiedlichen Gruppen diskutiert werden, dann hört man häufig sowas wie, von der einen Gruppe läuft's gut, die andere Gruppe sagt, es läuft nicht so gut, die eine Gruppe sagt, der Ansatz, der gewählt wurde, ist der richtige, die anderen sagen, ist der falsche. Man ist sich unklar darüber, wie weit man ist. So, du hattest das, glaube ich, auch in irgendeiner Folge mal so, die Frage ist, hey, wo finde ich nochmal den Projektplan? Oder wie, wann ist das und das nochmal irgendwie nötig abzugeben? Also da gibt es so verschiedene Missverständnisse, Sprechweisen, die irgendwie alle unterschiedlich sind.
Ja. Und Überschrift ist wahrscheinlich immer diese schwierigen Stakeholder. Es ist einfach, wir miteinander kommen nicht gut klar. Es gibt jede Menge Reibungen.
Ja.
Dann gibt es das nächste Problemfeld, ganz rechts. Uns gegenseitig ausbremsen, PS nicht auf die Straße bringen. Die Wirkung verpufft irgendwie.
Ja, wenn ihr keine Wirkung erzielt, wenn man das Gefühl hat, dass man zwar fleißig ist, vielleicht sogar auch effizient in Prozessen arbeitet, Aufgaben werden abgearbeitet, aber irgendwie kommt beim Kunden das nicht so richtig an.
Ja.
Oder irgendwie fällt das Produkt nicht richtig in ein gemeinsames, großes Ganzes. Man hat vielleicht auf die falschen Optionen gesetzt. Man merkt vielleicht, hey, da gäbe es andere Optionen, die vielleicht besser funktionieren würde. Man weiß vielleicht auch gar nicht so genau, wann wird das Ganze denn fertig?
Ja.
Ist das Ganze nächsten Monat, in 2 Monaten oder in 6 Monaten irgendwie bereit? Also irgendwie so eine Unklarheit darüber, ob das Ganze wirklich greift und wirkt und ob die PS auf die Straße kommen.
Ja, und das liegt ja dann meistens an dem ganz oben. So die Ausrichtung ist vielleicht nicht durchgängig verstanden oder wurde nie klar formuliert. Ich habe jetzt erst wieder einen Podcast auf den Ohren, 13 Minutes to the Moon, von der BBC produziert. Echt hörenswert. Und es der allererste, also es geht um die Mondlandung, wie man raushört, das ganze Apollo-Programm. Nach den sehr berühmten Worten von John F. Kennedy, dass wir jetzt bis zum Ende des Jahrzehnts einen Mann auf dem Mond hatten und den zurückgebracht haben. 2 Monate später hat die NASA ihren allerersten Vertrag, Contract rausgegeben, Contract Number One. Und da ging um Guidance and Navigation, also Orientierung. Wie schaffe ich es da zu navigieren, wenn ich auf einmal, wenn die Bezugspunkte nur noch Sterne da draußen sind und wir in Houston ganz schön weit weg sind. Und die haben auch echt lange gebastelt und gemacht und getan da dran. Aber da siehst du mal, wie wichtig eben eine gemeinsame Ausrichtung ist, um nicht im Nebel zu stochern oder nachher Apollo-Mission da draußen im Void verschluckt zu werden.
Absolut. Plus, es geht ja nicht nur um die rationale Ausrichtung, das rationale Verständnis. Wo sind die Sterne und wo ist der Mond? Es geht ja auch um die emotionale Seite.
Ja.
Bin ich bereit, mich auf die Erfolge einzulassen? Verstehe ich überhaupt, was für mich persönlich Erfolg bedeutet? Warum ich mitmache? Was sind positive, negative Assoziationen mit dem Vorhaben? Was ist mein innerer Kompass, meine innere Triebfeder, die mich jeden Tag wieder positiv im Team mitwirken lässt?
Ja. Warum sollte ich da meine Energie reinstecken, meine Zeit mit verbringen, wenn wir doch alle so viele Optionen jeden Tag auf dem Tisch haben? Fehlt nur noch Problemfeld Nummer 4. Trotzdem, dass das alles klar ist und wir auch der Überzeugung sind, wir haben das richtige Team beieinander und machen die richtigen Sachen und sind voll gespannt, was da rauskommt, kommen wir irgendwie nicht in Tritt. Oder wir sind in Tritt gekommen und geraten dann aus dem Tritt, aus dem Rhythmus, verlieren an Momentum. Auch das fühlt sich richtig doof an und kann die Motivation arg runterziehen und in ganz blinden Aktionismus ausarten, weil wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist und alles, was wir bisher probiert haben, irgendwie nicht dazu führt, dass was geschieht.
Und das ist ganz praktisch oft, dass man das Gefühl hat, Dinge bleiben liegen, Dinge werden nicht erledigt, die Aufgaben sind vielleicht nicht dokumentiert oder irgendwo dokumentiert, aber werden gar nicht gemanagt. Das heißt, man schreibt es auf, aber es wird nicht nachverfolgt. Bis hin zu, man sitzt den ganzen Tag ineffizient in irgendwelchen Meetings und hat das Gefühl, dass die Zeit vergeht, aber die Aufgaben nicht vorwärts gehen.
Ja. Und hey, diese vier Problemzone, wir nennen sie Problemfelder, kann dieser Konflikt reinfallen und der kann eben auf sachlicher wie emotionaler Ebene im Außen, im Team, aber auch im Inneren, in dir, also wenn du zerrissen bist, zwischen verschiedenen Interessen Konflikte spürst, da irgendwo ist das zu verankern. Da müssen wir suchen und sicher ist auch, dass die Potenzialanalyse, auf die wir hier hinauskommen, die ist ein Indikator, wo die Schieflage begonnen hat, wo sie am stärksten spürbar wird. Am Ende des Tages ist klar, die muss so generisch sein, die Analyse, dass jedes Team seine eigene Form der Zusammenarbeit finden kann. Denn die Herausforderung ist ja die, beziehungsweise der Anspruch ist derjenige, an den laufenden Herausforderungen zu wachsen als Team, die sich Stück für Stück einfach stellen. Und die können ja ganz mannigfaltig und vielfältig sein, je nach Setup, je nach Kontext und je nach Ambition natürlich auch. Also es braucht schon eine gründliche Diagnose, aber die trotzdem noch zulässt, dass ihr das gemeinsam dann mit Sinn füllt und einfach nur wisst, wo müsst ihr jetzt hingucken. Ab hier würde ich sagen, sprechen wir mal über das System, erschließen uns das Stück für Stück und nehmen auch die Sprachnachrichten mit. Wenn du vielleicht schon parallel das ausgecheckt hast auf der Webseite, was du bekommst nach der Beantwortung der Fragen, ist eine Art Heatmap, also das, was Till hier im Hintergrund hat, was noch schön pastell ist und Unifarben, wirklich in, hier sind knallrote Flecken, wirklich akuter Handlungsbedarf bis hin zu, da ist gar kein Symbol, das ist wirklich ein blinder Fleck. Das ist dann, wenn ihr keine Aussage dazu treffen könnt, ob das euch eigentlich leicht fällt oder schwer fällt. Und wir hatten das auch in vielen Sprachnachrichten, wo die Leute gesagt haben, so habe ich darüber noch nie nachgedacht. Ich kann das gar nicht beantworten. Ich kann jetzt mal anfangen zu reflektieren, aber ich weiß es im Prinzip nicht und ich müsste mal mit meinem Team reden, wie das jetzt beispielsweise ist mit diesen Schlüsselerfolgen, was du dir von diesem Projekt versprichst. Und Schlüsselerfolge ist wahrscheinlich das, was am ehesten immer ein blinder Fleck ist. Also wir haben ja schon jede Menge Analysen rausgegeben und ganz oft ist da nichts sichtbar, weil Schlüsselerfolg, die Frage stellen wir uns relativ selten. Und ich würde auch mal so klassisch kommen, so klassisch Richtung SWOT gedacht, Stärken, Schwächen, Opportunity und Threats, also Chancen und Risiken. Und auch, naja, Standardantwort wäre, wir machen mal eine Retro. Und dann sind wir bei den zwei Schlüsselfragen, die auch immer ein Einstieg sein sollten, sich erstmal bewusst zu machen, was macht ihr als Team eigentlich schon gut? Was macht euch auch erfolgreich in dem, was ihr tut? Zweite Frage, was fällt euch schwer? Und da haben wir mal Sprachnachrichten vom Sven eingesammelt.
Also Frage 1, was macht uns als Team erfolgreich? Ich glaube, was uns als Team auszeichnet, ist eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit, sei es in der Leistungserbringung, aber auch in der Problemlösungsfindung. Wir als Team sind sehr, sehr schnell, wenn es darum geht, Lösungen hervorzubringen, Empfehlungen auszusprechen, einen Weg aufzuzeigen und auch bei dem Weg mit zu unterstützen. Ich glaube, das ist einer unserer Hauptkompetenzen, in Bewegung bleiben, Sachen voranbringen und auf Grundlage von Zahlen, Daten, Fakten Mehrwerte bieten. Und wir stehen füreinander ein. Das heißt, wenn jemand irgendwie kurzfristig ausfällt, wenn jemand irgendwie ein Overload an Aufgaben hat, dann sind wir ja mit Rat und Tat zur Stelle, weil wir sind ein verdammtes Team, Alter. So, und das zeichnet ein Team aus. Damit auch meins.
Cool. Klingt super. Vor allem er hat ja gesagt, steuern nach Zahlen, Daten, Fakten, zu wissen, wo stehen wir eigentlich, wo müssen wir stärker investieren, wo müssen wir schneller sein. Ich fand es auch spannend zu sehen, dass er Geschwindigkeit als hohes Qualitätsmerkmal sieht. Also nicht Harmonie, nicht Inspiration und Kreativität, sondern Geschwindigkeit. Und man schafft Geschwindigkeit nur, wenn man wirklich ein eingespieltes Team ist. Und andersrum auch, wenn man sich überlegt, hey, ich habe das Gefühl, dass mein Team nicht schnell genug ist, dass wir Potenziale auf der Straße liegen lassen, dann kann man sich überlegen, okay, was tue ich dann jetzt? Wo sind wo sind die Erfolgsrezepte, die ich anpacken sollte? Und ich habe das Gefühl, dass die einen guten Überblick haben über ihre Aufgaben. Das kann sein durch Reviews, durch Visualisierung, dass sie halt immer den Blick drauf haben, was gerade zu tun ist. Und dann hat er gesagt, dass sie füreinander einstehen. Das ist ja oft so eine Art Social Contract, ne? Also du stehst ja füreinander ein, weil du zum Beispiel weißt, dass du das irgendwann auch zurückbekommst. Also wenn einer mal zu viel zu tun hat, dann bleibe ich vielleicht da, mache Überstunden, um meiner Kollegin, meinem Kollegen zu helfen. Und das ist ja oft so ein Thema, ich tue das, weil ich weiß, dass er oder sie das dann auch für mich tun würde oder vielleicht auch wird. Ja. Wenn das natürlich immer in ein Ungleichgewicht kommt, dann funktioniert das nicht mehr. Aber in Summe klingt es nach einem schönen Team. Sehr schön.
Ja, und der hat auch eine zweite Sprachnachricht hinterher geschickt, wo er quasi sich selber nochmal reflektiert und dann benutzt ein ganz schönes Wort, Einsatzbereitschaft. Ich glaube, mit der startet es erstmal, diese Bereitschaft, sich einzusetzen für die Sache, für das Team, für die anderen, Lücken zu füllen. Dann zweite Teilfrage, was fällt euch schwer als Team? Und jetzt wird es spannend.
Aufgrund der hohen Geschwindigkeit ist es manchmal tatsächlich eine Herausforderung, Ruhe mit reinzubringen, innezuhalten, eine Retrospektive zu fahren, sich intern Feedback zu geben, das Gelernte in Standards zu gießen, damit wir noch schneller standardisiert und mit bewährten Tools und Methoden zum Erfolg kommen. Ich glaube, das ist etwas, was wir ja zukünftig noch ein wenig mehr forcieren sollten. Ja, Rückblicke und daraus Lehren ziehen und damit halt noch besser und noch effektiver handeln zu können. Ich denke mal, das würde uns noch ein bisschen mehr voranbringen. Mehr Zeit für bewusste Retrospektiven, um noch gestärkter, noch schneller und noch standardisierter zusammen mit dem Kunden die Projekterfolge einfahren zu können. Ich glaube, ein Stück weit mehr bewusstes Innehalten, kalibrieren, um dann gestärkter damit um die Ecke zu kommen, würde uns als Team definitiv auch gut tun oder noch besser tun.
Spannend, wie die Geschwindigkeit auch zur Kehrseite werden kann, wenn man bestimmte Dinge dann vernachlässigt, ja. In der Euphorie, im Drive.
Wenn man nicht innehält, ne? Wenn man sich nicht die Gelegenheit gibt, mal genau diese Vogelperspektive einzunehmen, zu sprechen drüber, was haben wir erreicht, wo sind wir gut, wo sind wir schnell. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten Folgen auch über das Thema Retros, das ist die Folge 13. Und da passt auch sehr gut die Folge 12, die Reviews dazu.
Und in meinen Augen auch die Etappen. Mhm. An die Etappen hatten wir dann auch später die Reviews geknüpft. Und vor allen Dingen eine Sache, die haben wir als dynamische Repositionierung benannt und gesagt, hey, leider findet das meistens nur einmal im Jahr statt, so diese strategischen Meetings, wo man sich nochmal Richtung Organisation vielleicht neu aufstellt und auch einen Blick auf die Strategy Map wirft, dass die häufig einfach zu weit auseinander getaktet sind. Und dynamische Repositionierung meint eben dieses Kalibrieren, also nicht ständig immer nur Wandel, Änderung, alles forcieren, hohe Geschwindigkeit, sondern eben auch bewusst Momente, Phasen des Innehaltens einzuführen, um nicht mit Vollgas in die falsche Richtung zu rennen. Das kann sich nämlich wahnsinnig gut anfühlen, doch die Wirkung verpufft dann. Und dann ist es, wenn das transparent wird, sehr demotivierend, auf einmal zu merken, wie weit wir zurück müssen, was wir alles an Ergebnissen wegwerfen müssen, wie groß der Hub jetzt sein muss, um diese Kurskorrektur herbeizuführen. Ja. Und da kann eben auch eine hohe Geschwindigkeit, wenn wir nicht immer mal wieder auf die Apparaturen und unser Navi-System gucken, zum Verhängnis werden.
Ja. Die Folge Etappen ist die Folge 8.
Und danke für die Ergänzung. Dann, ja, wir bringen heute viel zusammen. Mal sehen, ob wir die anderen auch alle noch erwischen. Die Frage ist ja, wie bringe ich jetzt da ein System rein und was überhaupt eine Grundlage für ein System ist? Dazu hat der Georg eine sehr schöne Sprachnachricht dagelassen.
Lernen im Team. Gute Frage. Ich glaube, der Schlüssel liegt immer einfach in offen teilen, alles teilen. Und das fängt irgendwie im Kleinen an, dass du einfach sagst, wenn du zu irgendeinem Thema etwas weißt, etwas gehört hast und auch Inhalte teilst, die nur vielleicht relevant sind, aber einfach Input liefern, Wissen teilen. Gerade wenn du in so einem Projekt-Setup bist und mit Leuten zusammenarbeitest, die du nicht so wirklich kennst. A, erstmal die kennenlernen und dann irgendwie auch wirklich Räume schaffen, wo geteilt werden kann. Ja, und das kann ganz simpel sein. Ich habe jetzt in der Firma, wo ich seit Ende letzten Jahres neu arbeite, habe ich festgestellt, es gibt in all dieser Kommunikationslayers zwischen Slack und Teams und so weiter, gab es nirgendwo wirklich einen Raum, wo Wissen explizit geteilt wurde, sondern es war halt irgendwie immer projektbezogen nur, aber nicht einfach so. Und ich habe dann ziemlich früh einen Slack-Channel mit dem Titel Quality Content gelauncht, wo jetzt Leute einfach coole Inhalte teilen, also wo Wissen geteilt wird, wo gegenseitig halt auch Lernen dann ermöglicht wird. Coole Frameworks werden geteilt, neue IT-Entwicklungen, Artikel werden geteilt und man lernt so. Und man lernt einfach auch, wenn es nicht zwingend jetzt projektbasiert notwendig ist, sondern man lernt on the fly. Also wenn der eine mal Wochenende einen spannenden Artikel liest, dann stellt er das da rein und die anderen haben später vielleicht was davon. Und das ist ein simples kleines Beispiel, aber ich glaube, das kannst du auch expliziter und größer schaffen, diese Räume, um Wissen zu teilen, spannende Dinge zu teilen, und dann passiert, glaube ich, sehr viel Lernen einfach selbst, wenn du mal diese Kultur des Teilens etabliert hast. So, und das ist so spontan meine 5 Cents.
Georg ist übrigens Entrepreneur, hat, glaube ich, schon 2 oder 3 Startups gegründet und ist mittlerweile arbeitet beim Inkubator. Mhm. Und kennt sich sehr, sehr gut damit raus, wie man Teams gründet, wie man Teams erfolgreich macht und das auch mit einer gewissen Ungewissheit Geschäftsmodelle ausprobiert. Und deswegen weiß ich da seine Meinung sehr, sehr zu wertschätzen. Und ich finde, je mehr man darüber nachdenkt, kann man Teilen auch so als Indikator nutzen. Also sich zu überlegen, was ist denn, wenn ich merke, dass nicht geteilt wird? Das Wissen versteckt wird oder auch keine Zeit bleibt zum Teilen. Oder was ich auch ganz oft miterlebe, ist, dass Personen Dinge teilen, aber es niemand liest, niemand aufgreift, weil vielleicht gerade der Druck zu hoch ist, Hektik ist, keine Zeit, sich weiterzuentwickeln. Auch ein spannender Indikator.
Ich habe es tatsächlich auch schon bei ganz vielen Kunden und Firmen gesehen, dass es genauso ein Slack- oder Teams-Channel gibt, wo einfach alle drinnen sind. Und das ist aber gleichzeitig die Gefahr, dass da wahnsinnig viel über diesen Kanal geteilt wird und es teilweise natürlich aus Perspektiven ist. Nehmen wir mal an, du bist eigentlich, sagen wir mal, Quality Control und Tester, und dann kommt aber ein Programmierer mit irgendeinem Framework oder irgendwas Abgefahrenen um die Ecke und du siehst nicht so richtig, was das mit dir zu tun hat. Und ein Tipp, den ich da auf jeden Fall geben kann, ist nicht einfach nur den Link da rein zu hacken und dann zu sagen, ja, hier, lies mal halt den Artikel, sondern dass wenn du ja die Person warst, die schon diesen Artikel gelesen hat, die den für teilenswert fand, was war denn die Erkenntnis für dich? Ja. Ich habe mitgenommen das, deswegen fand ich den Artikel super cool und deswegen teile ich ihn. Mehr als nur den Link. Wenigstens Anreiz zu schaffen, wo ist die Erkenntnis, wo liegt die da drin, damit ich die nicht suchen muss. Ein bisschen wie dieses FYI bei Weiterleiten von E-Mails. Und dann muss ich mir den ganzen Rattenschwanz an E-Mail-Ping-Pong unten dran durchlesen, nur um zu wissen, warum die Person an mich gedacht hat und das als FYI weitergeleitet hat. Also das ist, glaube ich, ein guter Hack. Teilt auch mit dem Link die Erkenntnis, mit dem Framework, was war für dich daran so wertvoll. Dann funktioniert das extrem gut und wird ein super Indikator dafür, wie wir uns weiterentwickeln, weil ja Productivity ist Speed of Learning. Jetzt haben wir es zum dritten Mal, glaube ich, erwähnt.
Und als Erfolgsrezept würde ich da gerne noch das Thema Meetings mitgeben. Das war die Folge 3. Weil da geht es ja nicht zwingend nur um Meetings, sondern auch ganz bewusst, wie man Meetings vermeidet.
Genau.
Und wir sprechen ja auch darüber, dass gewisse strukturierte Ablagen beziehungsweise auch Nicht-Meetings, wenn es keinen dringenden Dialogbedarf gibt, da kann man mal was auf Slack ablegen, auf Confluence, auf SharePoint. Man kann, glaube ich, ganz, ganz viel Mittel und Methoden nutzen, die nicht in einem Meeting münden, in einem Workshop, in einem Live-Training, sondern man kann auch asynchron sehr schön Wissen teilen und voneinander, miteinander lernen.
Ja, gut, dann gehen wir mal von dem ganz Alltäglichen und was wir im Alltag, im Teamalltag tun können, um uns in der Reife weiterzuentwickeln, hin zu noch mehr Struktur Richtung Fortschritt und auch Bewertung dessen, was wir da erreicht haben, um daraus zu lernen. Der Albert hat was mitgebracht.
Also wir machen quartalsmäßige sogenannte Business Reviews. Und die haben im Wesentlichen 2 Kapitel. Im ersten Teil gibt es ein Review von den Zahlen im Sinne davon, wie weit sind wir mit der Zielerreichung für dieses Jahr. Und es wird jedem Einzelnen gezeigt, wie viel von seinem variablen Anteil er mit dem Stand heute bereits realisiert hätte oder eben auch nicht. Und nach dieser sehr kommerziellen Rücksicht oder nach dem kommerziellen Rückblick gibt es dann eine Best Practice Sharing Session. Da zeigen wir dann, was waren die coolsten Deals, was haben unsere Kunden gekauft oder was war bei welchem Kunden besonders erfolgreich, womit konnte man denen am besten helfen. Und dann werden darüber eben die Best Practices geteilt. Und es gibt dann immer so ein Forum, wo man eben one-on-one mit demjenigen, der zum Beispiel eben so eine Best Practice vorgestellt hat, die beim eigenen Kunden auch zutreffend wäre, da kann man dann zwischen einer Viertel und einer halben Stunde in so ein 1-1 gehen, um sich da eben die ganzen Tipps und Kniffe abzuholen. So funktioniert das bei uns.
Ich finde es herausragend, das daran mit zu koppeln, weil dann wird es auch nicht vergessen, zum Standard zu erheben und dann auch die Best Practices zu beleuchten, damit die wiederum in Standards gegossen werden. Also bei dem, was auch der Sven gesagt hat, sich dafür Zeit zu nehmen.
Ja,
auch noch dieses One-on-One für Tipps und Kniffe. Ja. Und also stark in der Kombi habe ich im Endeffekt irgendwie alle drei Dimensionen drin, die wir da auf dieser Konfliktebene aufgemacht haben.
Und zum Kontext. Albert arbeitet bei einem extrem schnell skalierenden IT-Unternehmen. Wirklich absolut Hightech, absolut Forefront, was IT und Skalierung und Geschwindigkeit angeht. Mhm. Und da ist es ja so wichtig, das über eine große Gruppe von Menschen zu teilen und voneinander zu lernen. Ne? Zu sagen, einmal A, Review, wie performen wir? Wie erreichen wir unsere Ziele? Aber B auch, okay, lass nicht uns drauf ausruhen oder jammern, dass irgendwie die Wirtschaft so schlecht ist, sondern was können wir jetzt konkret voneinander lernen? Wie können wir da konkret die Best Practices umsetzen und standardisieren? Sehr spannend.
Stark. Mega Hacks, Tipps und Tricks, volle Breitseite. Danke euch auf jeden Fall schon mal bis hierher. Dann bin ich auf Radar zugegangen. Ihr habt ja auch schon ein paar Mal gehört im Podcast hier.
Was macht Radar? Gibt es ein bisschen Kontext?
Genau, gerne. Also Radar ist auch Selbstständiger und arbeitet ganz viel mit Teams, um beispielsweise das Potenzial eben auszuschöpfen, was da ist, oder sie eine neue Ausrichtung zu geben, ihre Zusammenarbeit zu verbessern oder eben auch Rollenkonflikte aufzulösen, danach zu justieren. Und ich schätze sie sehr für die extrem menschliche Art und Weise des Umgangs, also wirklich darauf aus, keine heterogenen Pilze zu züchten, sondern wirklich Diversität zu nutzen.
Und keine homogenen Pilze.
Ja, habe ich gesagt, genau, homogen. Da heißt das schon wieder. Sondern wirklich die Diversität zu nutzen, die da ist, und auch diese Sensibilität dafür zu schaffen, da genauer hinzugucken und bis hin zu Brillen mitbringt, um da hinzugucken. Und deswegen habe ich auch Sie gefragt, hey, du bist ja nicht Teil dieser Teams. Trotzdem erhoffen Sie von dir, dass du von außen kommst und in einem halben Tag oder Ganztags-Workshop Potenziale entdeckst. Wie machst denn du das eigentlich? Also wie kannst du ab Sekunde 1 quasi einen Unterschied machen und das, was schlummert ist, rausarbeiten, und zwar so, dass es auch nicht nur erkannt wird, sondern auch akzeptiert wird? Und da hat sie eine ganze Reihe mitgebracht. Wir hören uns das Stück für Stück mal an und teilen einfach unsere spontanen Assoziationen und vielleicht auch Geschichten dazu.
Potenziale entdeckt man vor allen Dingen, indem man zuhört und beobachtet. Also wenn ich selber als Organisator oder Leader oder was auch immer, in welcher Rolle ich bin, immer am Senden bin und immer in Aktion bin, dann kann ich gar nicht erkennen, was in meinem Team steckt. Und ich glaube, damit fängt es einfach an, erstmal zu beobachten, wie gewisse Dinge laufen. Und was man natürlich in dem Zusammenhang auch immer machen kann, falls es sich die Möglichkeit ergibt, kleine Pilotprojekte in unterschiedlicher Art einstreuen, die auch Potenziale sichtbar machen. Ich finde, so ein Pilotprojekt ist immer ein Projekt, wo man mal komplett andere machen lassen kann, wenn sie vor allen Dingen jetzt nicht irgendwie ein hohes Risiko mit sich bringen und in die Beobachtung gehen kann. Wie haben sich die Leute dabei auch gefühlt, vielleicht mal eine ganz andere Aufgabe gemacht zu haben als sonst? Das ist ja wie beim Fußballspielen, jemanden auf einer anderen Position spielen zu lassen. Vielleicht kommt ja jemand, der sagt, boah, das hat mir voll Spaß gemacht, das habe ich gar nicht über mich gewusst, weil ich mein ganzes Leben lang eben das andere gemacht habe. Und sich für diese ja, Pilotprojekte einfach Feedback einholt, wie es den Leuten damit ging. Ich glaube, das ist überhaupt die wichtigste Voraussetzung, in die Beobachtung zu gehen.
Chris, du weißt ja, warum man zwei Ohren hat, aber nur einen Mund, ne?
So habe ich es noch nie gesehen, doch kann man sich als Bild mal schön merken, denn ha, das ist doch, glaube ich, eine Sache, unter der viele auch Teamleads, Projektleads leiden. Sie sind so operativ mit involviert, dass eigentlich für dieses Teammanagement, fürs Beobachten, fürs richtige Zuhören, Zeit nehmen, Steuern auf Teamebene, das fällt immer als Prio 2 runter. Doch wir kommen nicht voran, wenn wir da keine Zeit reinstecken.
Ja. Plus, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, über dieses Thema Action Learning bzw. Experimente und Wetten. Sich bewusst zu überlegen, was sind eigentlich die Alternativen, die wir haben, und dann mal Dinge auszuprobieren. Also Rada hat es ja gesprochen als Idee zu sagen, Personen könnten vielleicht auch mal andere Rollen einnehmen oder man kann auch mal verschiedene Vorgehensoptionen testen und da sich ganz bewusst zu überlegen, was funktioniert denn am besten, was ist denn am wirkungsvollsten, weil wir wollen ja die höchstmögliche Wirkung haben und aus Experimenten lernen, um uns selber weiterzuentwickeln. Und das Thema Experimente und Lösungswetten, das war in der Folge 18.
Und dazu hat sie interessanterweise auch noch ein Beispiel mitgebracht. Und das ist auch wieder eine Sache, wofür ich sie sehr schätze. Was kann ich denn jetzt machen mit diesem Team, um diese mal Piloten, Experimente, andere Rollen da reinschlüpfen, das zu provozieren und dann mal ganz bewusst so eine Beobachtungssituation zu schaffen, in der ich mir das jetzt in Ruhe angucken kann. Dazu hat sie was mitgebracht.
Dann fällt mir noch ein, dass ich ja mal so ein Ganztagestraining gegeben habe, wo ich alle Mitarbeitenden im Team in so eine Unternehmerrolle versetzt habe. Also die habe ich quasi um etwas pitchen lassen und ein fiktives Projekt gebracht, das überhaupt nichts mit ihrem Projekt zu tun hatte im Arbeitsleben. Im Grunde genommen habe ich sie in eine Welt reingeführt. Da ging es um das Thema Reise. Also es darf ein Thema sein, womit alle was anfangen können und was jedem im Leben begegnet. Und zu diesem Thema gab es dann eben so eine Art Pitch. Und in diesem Pitch ergab sich, dass die Teams, der Teammitglieder einfach in verschiedene Rollen schlüpfen mussten, unternehmerische Rollen, um einfach diesen Pitch zu gewinnen. Also sprich, alle waren Reiseanbieter und haben sich eine Reisenische aussuchen dürfen und haben die quasi verkauft. Hat einen großen, schönen vertrieblichen Aspekt drin gehabt, aber auch noch natürlich einen inhaltlichen, ja. Wie überzeuge ich Investoren davon, dass man mein Reiseunternehmen kaufen sollte? Und das hat denen echt Freude bereitet. Sie haben auch selber eben sich Informationen holen müssen, selber im Internet recherchieren. Also da war von Wettbewerbsanalyse über kleiner Finanzplan für die nächsten Jahre alles drin. Da sieht man natürlich auch, wer ist gut im Präsentieren, wer ist gut im Recherchieren, wer ist wie schnell wo. Also das sind ja ganz wichtige Fähigkeiten, die man in so einem Projekt auch braucht. Also sowas als extra Training kann man auch super machen, um so ein Team mal in so eine andere Welt zu führen.
Cool. Eine andere Form des Teambuildings. Ich finde es dahingehend spannend, weil ich glaube, über Stärken und Schwächen sich zu unterhalten, ist relativ einfach. Was uns schwerfällt, ist, blinde Flecken selbstständig zu identifizieren. Wenn es dann keinen Perspektivwechsel gibt, dann kommen wir da nie ran an diese blinden Flecken. Und das ist mal eine Möglichkeit, die aufzudecken.
Ja, sehr schön.
Gehen wir mal noch auf zwei weitere Dinge ein, die gerade auch aufmacht, wo es darum geht, dass wir uns besser kennenlernen, um dann auch besser zusammenzuarbeiten.
Also wie entdecke ich schlummernde Potenziale? Das Allerwichtigste für mich ist erstmal, überhaupt Raum und Zeit zu geben für so ein Team, um diese Potenziale sichtbar machen zu können. Und oft ist ja schon das Problem, dass wenn das Team in einen Lösungsmodus kommt, weil es eine neue Aufgabe gibt oder ein neues Projekt, dass jeder sofort natürlich in seine Rollen fällt und sofort funktioniert und man sofort im Umsetzungsmodus ist. Und das ist natürlich meistens auch sehr wichtig. Und dennoch gibt es wenig Raum und Zeit, um eventuell andere Fähigkeiten zu entdecken. Und der erste Punkt ist, Wie oft passiert es im Meeting, dass immer nur die gleichen 2, 3 Leute zu Wort kommen und dass man nicht mal hört, was jemand anders dazu denkt? Einmal gibt es zu wenig Zeit für Teams insgesamt auf Fragen zu antworten, die gestellt werden. Dann gibt es irgendwo die Frage vom Teamleiter oder der Teamleiterin, was denkst du jetzt dazu oder was könnte ein Weg sein? Und dann fangen schon die ersten 2, 3 an zu reden, bevor vielleicht jemand, der sehr gute Ideen hat, überhaupt zu Wort kommt. Also was ich immer ganz gerne mache, ist den Leuten 2 bis 5 Minuten Zeit zu geben, um sich ein paar Notizen zu machen und dann eine Eröffnungsrunde zu starten und Dinge zu sammeln und auch eben alle zu ermutigen, was dazu zu sagen. Das ist für mich schon mal was, wo ich auch sehe, wie Leute denken, welcher Fokus da ist. Achtet man mehr auf die Form, achtet man mehr auf den Inhalt, achtet man mehr auf den Prozess? Hat man Menschen im Team, die aus anderen Projekten schon Erfahrungen mitgebracht haben, die ähnlich sind? Gibt es Analogien? Also etc. etc. Da hat man ja schon mal ein Gefühl dafür, was dahinter steckt. Das ist das Erste. Dann gibt es sowas Nettes, das habe ich neulich entdeckt in einem Trainingsbuch für diverse Teams vor allen Dingen, so eine Art Karriere- oder Lebenslauf-Landkarte. Also da können die Leute sozusagen so einer kleinen Übung, wenn sie sich vor allen Dingen neu treffen im Team, kriegen die halt einen Zettel und einen Stift oder ein bisschen größeren Zettel und mal so ein bisschen ihren Lebenslauf auf, aber nicht im Sinne von, das sind meine Karrierestufen, sondern welche Erfahrungen habe ich wo schon gemacht. Also wo jemand auch aufschreiben kann, ich habe schon mit 17 in irgendeiner Autowerkstatt mitgeholfen oder ich habe in, keine Ahnung, schon mit 18 Jahren ein Praktikum gemacht, irgendwie in China in irgendeiner Autofabrik. Das sind ja oft so Sachen, die gar nicht unbedingt ins Gespräch kommen, sondern wir sind halt so Lebenslauf fixiert auf berufliche Stationen. So eine Erlebnislandkarte oder Lebenslandkarte kann halt dabei helfen, auch mal andere Stationen einfach zu entdecken. Ja, es kann auch sein, dass dabei vorkommt, dass jemand irgendwie seine Großeltern gepflegt hat und dadurch natürlich ganz besondere andere Fähigkeiten mitbringt ins Projekt. Also das sind schon mal so ein paar Wege, wie man Potenziale entdecken kann.
Tolle Insights, tolle Tipps. Chris, wir beide hatten ja auch den Fabian zu Gast bei uns und wir waren ja auch bei ihm zu Gast im Podcast. Fabian ist jemand, der auch sich sehr viel auseinandersetzt mit dem Thema, wie können wir authentische Menschen sein, mit unseren Emotionen umgehen. Das war die Folge 10 bei uns. Und mit ihm haben wir auch drüber gesprochen, das Thema bring your full self to work, bring dich voll und ganz zur Arbeit. Inwieweit ist es gut, nicht gut? Aber was wir nicht ausschließen können, ist, dass jede Person im Team noch eine Vielzahl von Erlebnissen hatte in der Vergangenheit, aber natürlich auch parallel zu dem Projekt. Es gibt Privatleben, es gibt einschneidende Erlebnisse, positive Dinge. Die eine Person ist super motiviert und kann sich komplett auf die Arbeit fokussieren, die andere vielleicht weniger, weil gerade irgendwas passiert, wie zum Beispiel Pflege von irgendwelchen Eltern oder sowas. Und ich glaube, das ist was auch zum Teamalltag dazugehört, ist, dass wir nicht immer nur 100% unsere Arbeitspersona sind, sondern immer ja auch private Dinge mit zur Arbeit nehmen müssen, können, wollen, wie man es sehen will. Das ist dann natürlich immer eine Stilfrage, wie man damit umgeht. Aber es ist nicht wegzureden, dass zum Teamalltag, zum Teamleben eben genau auch das gehört, dass wir vielfältig sind, vielfältige Dinge erleben.
Ja, bis hin zu, wenn du mich dann besser kennst und ich mal auf dem Schlauch stehe, du sagst, hey Chris, beantworte doch mal die Frage aus Perspektive deiner Rolle als Vater. Das hast du hier ja, hast auch schon öfter gemacht. Oder Chris, du warst jetzt 2 Jahre in Kanada. Wie seid ihr das da angegangen? Also wenn ich auf dem Schlauch stehe, dass du, weil du mich kennst, mich triggern kannst, um eben mein Potenzial wiederum nutzbar zu machen.
Ja.
Und da haben wir noch eine letzte Sprachnachricht von ihr, wo es um Antreiber geht. Auch eine spannende Perspektive, wenn wir uns auf der Ebene gut kennen.
Was auch dabei helfen kann, ist der sogenannte Antreibertest. Den kann man sich auch mittlerweile im Internet runterladen. den kennt man eher aus der Richtung, dass man seinen inneren Antreiber, inneren Motivator rausfindet, der eben förderlich sein kann, aber auch sicherlich hinderlich. Aber wenn ich eben auch rausfinde, dass ich diesen Antreiber bisher förderlich genutzt habe und sozusagen damit in Balance bin, dann ist das auch gut fürs Team zu wissen. Ja, wenn ich meinen Antreiber habe, sei schnell, und das Team es wahrscheinlich sowieso schon erkannt hat, kann ich aber auch natürlich identifizieren, an welcher Stelle setze ich so jemanden ein, der zum Beispiel super schnell und auch tatsächlich vielleicht gut Entscheidungen treffen kann. Oft dann eben an der Stelle sinnvoller als jemand, der sehr gewissenhaft arbeitet und eher in der Qualitätssicherung eine Rolle spielen sollte.
Ja, das ist spannend. Ich ergänze mal noch ein paar von diesen inneren Antreibern. Sei perfekt, mach es allen recht. Klar, wird da schon deutlich, ab einer gewissen, zu starken Disposition wird das kontraproduktiv. Also Perfektionismus im Extremfall ist total lähmend. Doch wenn das eine gesunde Ausprägung hat, und darauf will ja Radar hinaus, gibt der Person das, weil die weiß, wann 80% genug sind, beziehungsweise wann wir es nicht overengineeren müssen und es vollkommen vorzeigbar ist, bis hin zu mach es allen recht, eine Person offensichtlich ist, die sehr leicht sich in andere hineinversetzen kann, um deren Perspektive mit reinzubringen. Auch das kann ich ja wieder nutzen. Also das können wir auch zu einer Stärke verwandeln. Und wenn wir das voneinander wissen, mega gut. Ich sage zum Beispiel mal, meine Frau, die ist so gut im Recherchieren, weil ihr fällt das leicht, das macht sie gerne. Und wenn es mich nicht kickt, das Thema, dann bin ich gar nicht gut im Recherchieren. Aber hey, neue Ideen, wenn es darum geht, mit kreativen Ideen um die Ecke zu kommen, Lösungsideen, just push the button und dann höre ich nicht auf, bis du Stopp sagst. Also da hat jeder so seine Stärken und die dann als Teamlead, geh mal wieder in deine Rolle, der, wo du jetzt zuhörst, das zu kennen, das ist doch wahnsinnig stark, weil wir hatten auch das Thema Verantwortungsbereiche, dynamisch aufsetzen, da das Team immer wieder in Position zu navigieren und zu manövrieren, wenn es das nicht von alleine tut, stärkt Selbstorganisation. Das wird eine richtige Kunst und von außen sieht es aus wie Zaubern und Magie, doch du kennst einfach nur deine Leute wahnsinnig gut.
Ja, absolut. Erfolgsrezept Verantwortung ist die Folge 17. Vielleicht auch noch ein Hinweis auf das Erfolgsrezept Affektbilanz, Folge 15, weil da geht es ja genau darum, was für positive und negative Assoziationen haben meine Teammitglieder mit diesem Vorhaben. Und manchmal ist es so leicht, dass man einfach fragt, hey, was assoziierst du damit? Was ist daran positiv, was ist daran negativ? Und anhand der Antworten kann man oft schon auch Motive erkennen oder eben genau diese Antreiber oder Stärken oder wie man es betrachten möchte.
Ja, cool. Danke, Radar. Gehen wir mal in die nächste Frage, die wir verteilt haben. Woran erkennst du jetzt und spürst du, dass ihr auf einem guten Weg seid, als Team besser zu werden? Wir sind vorhin schon mal leicht drauf eingegangen. Wir haben auch Lennart gefragt. Der ist als Scrum Master und Agile Coach viel unterwegs in verschiedenen Teams und war auch an verschiedenen Stationen, in verschiedenen Firmen schon am Mitwirken. Darum dachte ich, hey, das ist perfekt die Frage für ihn und er hat eine super Sprachnachricht dagelassen.
Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Faktoren und es ist natürlich auch immer super individuell, hängt vom Team ab und natürlich ganz vor allem vom Kontext. Ne? Also das mag in einem Software-Team vielleicht ganz anders aussehen als bei als im Handwerk. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, man spürt es auf jeden Fall. Ne? Also es wird alles leichter, die Arbeit fühlt sich angenehmer an, die Leute haben mehr Spaß bei der Arbeit und sowas. Solche Faktoren, die sind auf jeden Fall, auch wenn wir sie weich nennen, weil sie nicht so gut messbar oder nicht so gut objektiv quantifizierbar messbar sind, trotzdem ja eigentlich sehr harte Faktoren meiner Meinung nach. Ja, aber vielleicht ein bisschen messbareres, was man beobachten kann, würde ich mal sagen, das Pull-Prinzip funktioniert. Ne? Also Menschen nehmen sich dann einfach die Arbeit und kümmern sich dann auch darum, dass eben halt dieser Flow nicht abreißt. Ne? Also wir fangen erstmal klappt das mit dem Pull-Prinzip, dass man sich Aufgaben nimmt und dann stellt man irgendwann fest, müssen wir auch mal gucken, dass wir die ja gut vorbereitet kriegen. Ne? Also dann kommt man so richtig in den Flow rein, das Pull-Prinzip funktioniert, Menschen werden viel proaktiver und kommunizieren auch proaktiver, gehen auf andere zu, lösen Konflikte eben halt proaktiv, bevor sie irgendwie zum Problem werden und so weiter. Das sind so ein paar messbare Punkte, an denen ich das festmachen würde, die, glaube ich, einigermaßen allgemeingültig sind. Und zu guter Letzt würde ich mal behaupten, die Menschen werden es sagen. Sowohl im Team als auch außerhalb des Teams, seinen Stakeholder, KundInnen oder Führungskräfte, vielleicht auch andere Teams, die merken, dass es einfach so viel cooler ist. Oder die Menschen im Team erzählen einem, dass es so viel, wieder so viel mehr Spaß macht zu arbeiten. Führungskräfte sind ganz erstaunt, KundInnen sind super zufrieden. Ne? Also es wird einem auf jeden Fall gesagt werden. Ne? Da darf man auch einfach mal drauf vertrauen, dass man es dann schon gesagt kriegt, auch vielleicht von Menschen, an die man gar nicht so denkt im ersten Moment. Die werden dann einfach um die Ecke kommen und einfach mal sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, was da los ist. Es hat sich so viel verändert, es läuft auf einmal so geil. Wir sind alle super happy und zufrieden. Und ich merke gerade schon, wie ich immer mehr darüber rede, dass ich immer breiter anfange zu grinsen, weil das macht wirklich richtig, richtig Spaß. Das ist zumindest so meine Hauptmotivation, meinen Job zu machen. Und ja, ich wünsche allen, die hier zuhören, viel Erfolg dabei, an so einen Punkt zu kommen. Und ja, genießt dann auch mal so einen Zustand. Ne? Also dann darf man auch gerne einfach mal kurz innehalten und darauf echt stolz sein und daran wirklich Spaß haben.
Cool. Hier ist das ultimative Erfolgsrezept für dich als Teamleiterin oder Teamleiter. Frag einfach mal nach. Frag, wie es deinen Leuten geht. Frag nach und du wirst merken, wo das Problem ist und was gut läuft. So simpel kann es manchmal sein, aber man merkt ja total, wie viel Begeisterung er dabei hat. Ne? Und ja, aber so simpel kann es echt sein.
Ja, und alleine dieses Schwärmen von der Zusammenarbeit, was sie zu Hause dem Partner oder der Partnerin sagen, wie cool das ist ja, naja, nicht Usus. Das fällt auf, wenn das jemand tut, wo wir ja, ich würde nicht sagen, in so einer Blubbergesellschaft leben, aber die Deutschen wissen halt immer, wo das Haar in der Suppe ist und suchen nach Perfektion. Ja. Und das hat alle seine Vor-, aber auch eben Nachteile dahingehend, dass immer ein bisschen die Stimmung drückt. Doch wenn jemand dann anfängt, so zu strahlen wie Lennart, da vermutet man ja schon, was das Drogen im Spiel sind, aber so spürt sich's halt oder fühlt sich's halt an, wenn man spüren kann, dass das Team gut aufeinander eingespielt ist, dass die Sache, die wir da verfolgen, Sinn ergibt für uns, auf welcher Ebene auch immer wir es halt brauchen, aber unsere Bedürfnisse dahingehend bedienen und wir merken, das Potenzial, was ich habe, das, was ich kann, all die Dinge, die ich gelernt habe, wie ich mich entwickelt habe, die hierher hingeführt haben, kann ich einsetzen. Ich fühle, ich bin am richtigen Platz und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich mal Überstunden machen muss oder mal eine Nacht drauf geht oder ein Wochenende, wenn dein Partner sieht, du strahlst bis über beide Ohren bei dem, was du da machst, dein Partner wird dich nicht aufhalten, dann ist halt, also ist doch schön, kann man sich doch mal mehr freuen.
Du, und das merkt man doch auch wirklich am Ende der Woche, oder? Also, wenn man sich mal so ein Freitagnachmittagsgefühl vorstellt, wenn man erschöpft ist, und ich glaube, das geht vielen so, dass die am Ende der Woche einfach sagen, okay, gutes Freitag ist, reicht für die Woche. Aber das ist, fühlt sich manchmal so an, als wenn man sagt, okay, ich bin völlig fertig und brauche am besten irgendwie ein Wellness-Hotel fürs Wochenende. Oder ich bin erschöpft, aber irgendwie glücklich und habe das Gefühl, ich habe was erreicht. Mhm. Und mein Team hat mitgezogen. Und also das fühlt sich doch unterschiedlich an, oder?
Da gibt's doch, und nicht nur Freitag, auch der Monday Blues.
Gut.
Ist keiner mehr. Wenn du dich darauf freust und da mit einer Leichtigkeit hingehst, dann ist das einfach, dann passt das, dann fühlt sich das stimmig an. Danke, Lennart. Wir wussten schon, warum wir dich fragen. Und Lennart hat übrigens auch einen eigenen Podcast, Agile Around the World. Das L ist in Klammern, Around the World. Geht es also um alles aus der agilen Bubble und Word Cloud. Auch hörenswert, hört da mal rein. Wir können es auch unten verlinken in den Shownotes. Gehen wir ein Stück weiter und ich habe auch Eva wieder gebeten, was beizutragen. Eva arbeitet im Bereich Medical, Medizintechnik. Konkret geht es um Instrumente im Bereich Zahnarzttechnik, Zahnarztmedizin. Und sie leitet da ein mega Riesenprojekt, wo der ganze Standort mit involviert ist und hat deswegen immer ganz tolle so hands-on pragmatische Perspektiven und hat auch vor einem knappen halben Jahr erst dieses Riesenprojekt übernommen von der vorhergehenden Projektleitung und sagt halt, am Ende des Tages musst du ganz vorne anfangen. Und da hören wir mal rein, was das bedeutet.
Und um erstmal dorthin zu kommen, so ein großes Vertrauen zueinander zu haben im Team, ist es meiner Meinung nach total wertvoll, auch ganz am Anfang beim Kickoff schon die Erwartungshaltung mit aufzunehmen und zu klären und vielleicht da auch schon Spannungen und Konflikte mit aufzunehmen. Auch wenn man sie noch nicht gleich lösen kann, dass man weiß, das sind Themen, die müssen wir im Kopf behalten, die müssen wir in der Gruppe aufmerksam dafür sein, weil das Erwartungshaltungen sind, Spannungen sind oder auch Konflikte sind, die vielleicht schon mit ganz am Anfang ins Team getragen werden, wenn sich das Team schon formiert. Und ich glaube, da kann man gut den Grundstein auch für legen, um zu sagen, wie wollen wir denn mit sowas umgehen?
Finde ich super spannend, weil ab Tag 1 spürst du das, wo Spannungen sind, wo Konflikte schwelen, vielleicht aber auch Erwartungen auseinander gehen. Und da sowas wie eine Aufgabenliste oder wir hatten auch schon eine Liste offener Fragen, auch eine Liste von potenziellen Spannungs- und Konfliktthemen zu haben, die wir uns bewusst machen. Und wie Eva sagt, nicht immer gleich lösen, sondern erstmal vielleicht katalogisieren, transparent machen. Ich habe verstanden oder wir haben verstanden, dass.
Total. Ich würde da gern das Thema Zielausrichtung einbringen. Also Folge 16 ist unser Erfolgsrezept für das Thema, wie richte ich mich als Team eigentlich aus? Zum Beispiel in einem Kickoff ist das ein sehr, sehr schönes Art und Weise, damit umzugehen. Und wir hatten ja auch schon gesprochen über die Schlüsselerfolge, ja. Folge 6, wo man sich ganz bewusst darüber macht, wann sind wir eigentlich erfolgreich? Ich persönlich, ich als Teammitglied, aber auch wir zusammen als Team.
Cool, danke immer für die Cross-References. Das ist total hilfreich, weil hier läuft halt alles zusammen. Jetzt können wir schon immer mit dem Finger drauf zeigen, wo, wenn das jetzt da bei dir, wo du zuhörst, resoniert, hör da nochmal hin, schau da rein, wenn du das Buch vor dir hast, lies nochmal über Canvas, über Schritt-für-Schritt-Anleitung, über Tipps und Tricks, was wir da mitgebracht haben. Jetzt ist es ja so, dass manchmal die Defizite, die es gibt, oder Spannungen, Konflikte oder Probleme oder Herausforderungen nicht von allen gleich bewertet und gleich gesehen werden, sondern unterschiedlich bewertet werden. Da spricht die Eva jetzt über Mäuschen und Elefanten. Das kennen wir auch.
Tatsächlich ist es so, aus meiner Erfahrung heraus, wenn man das spannungsbasierte Arbeiten im Team nutzt, dann kann man ganz viele Konflikte schon von vornherein vermeiden. Und zwar sehe ich das so, eine Spannung, wenn man sie bemerkt und auch aktiv damit arbeitet und sie aktiv wahrnimmt und das auch übt, dann ist das so wie das kleine Mäuschen, was mal so durch den Raum huscht. Wenn man dann einen Konflikt hat, ist es schon der dicke Elefant, der da im Raum steht. Und wenn man alle Mäuschen einfangen kann, dann kommt es gar nicht erst zu diesem Riesenthema und zu dem Konflikt, der sich dann schon manifestiert hat. Also ich glaube, dass einem Konflikt immer eine Spannung vorausgeht. Und mit Spannungen arbeiten kann viel flüssiger und leichter geschehen, als dann tatsächlich einen Konflikt zu lösen.
Toll. Wobei, haben nicht Elefanten Angst vor Mäusen? Oder wie war das nochmal?
Im Cartoon zumindest, ja.
Im Cartoon. Aber laut Eva folgen irgendwann die Elefanten, wenn man den Mäuschen nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt hat. Mhm. Mir fällt da total ein das Thema Kaffeegespräche. Ne? Zu sagen, wenn ich merke, da ist so ein Mäuschen im Raum, irgendwie so eine Spannung, dann einfach mal auf die Personen zugehen und sagen, hey, hast du Lust, dass wir uns mal einfach auf einen Kaffee zusammensetzen und wir sprechen mal genau über diese Ahnung, die ich habe, über diese Indikation, die ich habe darüber, dass ich merke, da irgendwas ist da im Raum, die Maus läuft hier mehrfach durch die Meetings durch, lass doch mal drüber sprechen. Und das Erfolgsrezept Kaffeegespräche war bei uns die Folge 2.
Das zeigt wunderschön, dass das eine geteilte Verantwortung ist, also dass das nicht eine ausschließliche Aufgabe der Teamleitung ist, sondern alle so eine gewisse Grundachtsamkeit für solche Spannungen, Mäuschen, die da durch den Raum huschen, entwickeln sollten. Und dass das auch, und das ist wahrscheinlich die Verantwortung und Pflicht der Teamleitung, explizit gemacht wird. Ich wünsche mir, dass wir da alle auf diesem Ohr, macht eins von den zweien frei, mit hinhören. Wenn es was gibt, damit uns das später nicht über die Ohren um die Ohren fliegt. Genau. Und dazu sagt sie auch was.
Und mit diesem Ausprobieren sind wir eigentlich super gut jetzt auch in der sehr heterogenen Teamzusammensetzung gefahren. Selbst die, ich sag mal, Nörgler, die vielleicht am Anfang wirklich auf den Boden gestampft haben und gesagt haben, ich will das so haben und ich brauche das so, da höre ich jetzt O-Ton ab und zu mal, lasst uns ausprobieren und wenn nicht, dann können wir es immer noch ändern.
Ja. Cool, sehr schön.
Ausprobieren hatten wir es vorhin noch und das sicherlich, wenn alle mitverantwortlich sind und sich einbringen, dann in die Verantwortung treiben, heißt eben auch zu bitten, okay, ja, du hast dir ein Thema und du schiebst Frust und du nörgelst, dreh mal um die Energie, die ist ja da. Was bedeutet das? Hat in der Vergangenheit das schon mal anders funktioniert? Wenn ja, was ist die Idee für uns jetzt in dem Kontext? Und dann quasi mit in die Bütt nehmen, die Verpflichtung, die Verantwortung, da auch eine Lösung mitzufinden und sich nicht quasi mit verschränkten Armen hinzusetzen und sagen, Teamlead, mach mal bitte, ich warte, bis du getan hast und die Effekte da sind, dann ist ja meist irgendwie schon alles vorbei. Danke auch an Eva und gehen wir zu dem ganz am Anfang angekündigten Beispiel beziehungsweise der Situation. Du bist jetzt gar nicht Teamlead von einem steady, statischen, immer gleich aufgesetzten Team, sondern arbeitest je Projekt, je Vorhaben, je Auftrag mit einem neuen oder im Grunde neuen Setup zusammen, weil du bist Selbstständiger und arbeitest mit anderen Freelancern zusammen. Der Manu, den ihr auch schon aus oder den du schon aus vergangenen Folgen kennst, hat da wieder eine schöne, komplett rundum Vor- und Rückschau mitgebracht, wie er das angeht, wenn er eben nicht dieses statische, gleiche Team hat. Und wir sehen sehr schnell, es geht darum, viele Dinge sehr explizit zu machen, anzusprechen, gut vorzubereiten. Hören wir mal rein, wie das ist mit der Zusammenarbeit mit den Selbstständigen.
Als Fotograf ist es meine Verantwortung, am Ende des Tages gute Bilder für meinen Kunden und für mich selbst zu liefern. Ich habe aber nicht nur die Rolle des Fotografen, sondern ich habe auch die Rolle des Teamleiters. Es ist so, dass ich regelmäßig mit unterschiedlichen selbstständigen Teammitgliedern zusammenarbeite. Das können Visagisten sein oder Stylisten, Modelle, Assistenten, andere Fotografen oder Videografen. Und manchmal kennen die sich schon, manchmal kennen die sich noch nicht, aber egal wie, wir müssen jedes Mal unsere gemeinsame Vision und unser Vorgehen besprechen. Und dafür gibt es bestimmte Hilfsmittel, die ich euch jetzt mal näher beschreiben möchte. Wir haben einmal die Shotlist, auf der steht drauf, welche Bilder brauchen wir. Da schreibt uns dann unser Kunde so eine Art Wunschliste, auf der steht dann drauf, genau, wie viele Bilder brauchen wir, was soll auf den Bildern zu sehen sein, sind da Modelle drauf, sind da Autos drauf, zu welcher Tageszeit, was soll da so passieren in den Bildern. Dann gibt es das Moodboard, da stehen dann stilistische Dinge drin, oft auch mit Beispielfotos oder Illustrationen. Da geht es eher darum, wie sollen die Bilder aussehen, welche Kompositionen, welche Farben, welche Perspektiven, alle stilistischen Entscheidungen. Sollen die Bilder eher sachlich oder eher sympathisch wirken, lieblich oder kantig, schnell oder entspannt, sonnig, kühl. Genau, alles, was so die Anmutung angeht, kommt ins Moodboard. Dann gibt es das Styling Board. Hier geht es wirklich darum, welches Make-up sollen die Modelle haben, welche Kleidung sollen sie tragen, welche Requisite müssen wir ans Set oder an die Location bringen, was ist notwendig für diese Bilder, also alles, was im Bild zu sehen ist, kommt in dieses Styling Board. Dann für die technische Ausrüstung haben wir noch das Studiodiagramm. Im Studiodiagramm steht alles, was für das Set, ob an Studio oder Location, was da gebraucht wird, um das zu beleuchten. Ob das jetzt Blitze, Licht, Reflektoren, Sonnensegel oder auch Equipment, das Schatten macht. Alles, was wir an Studio-Equipment brauchen, um das Bild zu machen, kommt in dieses Studio-Diagramm. Und dann gibt es noch das Callsheet und in dem steht ganz grob einfach nur drin, wer macht was am Produktionstag, wer ist für was verantwortlich, um wie viel Uhr kommt wer ans Set. Wie lange dauert das, was man da macht? Bis wann muss das fertig sein? Und natürlich auch die Handynummer, damit man erreichbar ist, falls irgendwas dazwischen kommen sollte. Genau, das sind erstmal so die Listen, mit denen ich regelmäßig arbeite. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch persönliche Gespräche mit allen Teammitgliedern. Weil ganz wichtig, am Set kann es manchmal stressig sein, deswegen ist wichtig, der Vibe muss stimmen. Also nicht nur die Aufgaben müssen allen klar sein, sondern man muss auch miteinander können. Ne? Wertschätzung ist ganz wichtig für jedes Teammitglied, dass jeder weiß, dass die Arbeit geschätzt wird, dass man sich nicht irgendwie gegenseitig auf die Füße tritt. Da ist auch ein Level an Respekt notwendig. Aber auch, dass man sich mal ein Kompliment macht und sagt, hey, ja, das Styling gefällt mir oder das Make-up hast du gut umgesetzt, das Licht ist geil so. Das muss man auch gut kommunizieren, damit alle Bock haben und gute Laune haben. Catering ist wichtig, Kaffee, Snacks, damit keiner irgendwie schlechte Laune bekommt und hangry wird. Genau. Wer gut arbeitet und sympathisch ist, wird wieder eingeladen. Klar, wir sind alle selbstständig, wir sind alle Freelancer. Es geht nicht nur darum, dass wir gute Arbeit machen, sondern dass wir auch gemocht werden. Und deswegen haben wir auch eine ganz klare Regel am Set. Wir haben keine Toleranz für schlechte Laune und Störer. Wer das macht, wird nicht wieder eingeladen.
Schöner Scannerblick, den er da hat.
Ja, super reflektiert. Und ich meine, das was sofort auffällt, ist natürlich diese Vielzahl an Listen und klar dokumentierten Dinge. Wir haben darüber auch gesprochen in unserer Folge 14 zum Thema Visualisierung. Und ich erinnere noch, nach der Folge über Visualisierung habe ich mein Workshop-Game nochmal wirklich ein Level hochgezogen und gesagt, hey, wenn das am Fotoset schon so professionell abläuft, warum mache ich das Ganze nicht auch für die Workshops mit Kundinnen und Kunden, die ich so pflege? Und habe mir wirklich angewöhnt, davon vieles auch expliziter zu machen und genauer zu beschreiben, damit, wie er es beschrieben hat, damit dann vor Ort, wenn es auch mal stressig wird, man immer wieder sich berufen kann auf die Zeitpläne, die ich habe, die Lagepläne, wo ist eigentlich was, wer ist wofür verantwortlich. Und dann läuft das Ganze auch einfach viel smoother, wenn ich nicht dann spontan agieren muss vor Ort.
Dann sind wir gut abgestimmt. So haben wir Standards, die alle kennen, die zur Orientierung dienen. Das Pull-Prinzip, von dem Lennart gesprochen hat, funktioniert, weil ich weiß, wo ich hingucken muss, um dann weitermachen zu können. Und ich brauche nicht immer das One-on-One oder das Meeting und das Gespräch und den Austausch, um wieder Orientierung zu finden. Also hier kommt vieles zusammen. Und ja, dass der Manu das expliziter machen muss, weil er eben kein Team hat, wo er weiß, die verstehen das blind und können quasi, weil sie schon im Performance-Modus früher waren, das einfach copy-pasten. Ja. Finde ich es eine starke Analogie und auch, es wird ja unserem Anspruch gerecht, dass das Modell, die Potenzialanalyse, dieser Podcast, das Buch nicht nur für die sind, die in die Arbeit gehen und dort ganz klassisch in Organisationen zusammenarbeiten, sondern auch bigger picture, wider picture, überall, wo Leute zusammenkommen, um etwas zu bewirken, hier einen Nutzen rausziehen können aus den Erfolgsrezepten. Was können wir abschließend noch mitgeben, an die Hand geben? Tipps, Tricks, Canvases?
Ich kann es nicht oft genug betonen. Wir haben so viele Herausforderungen in der Welt da draußen. Ich erinnere noch auch unsere Folge mit Sven Steinert zum Thema Nachhaltigkeit, Sustainability Special. Das war die Folge 11. Wir haben so viele Herausforderungen da draußen und wir können es uns nicht erlauben und sollten es uns nicht erlauben, mäßig in der Zusammenarbeit zu sein. Ich glaube, der Anspruch muss immer moderne Zusammenarbeit sein. Und wenn wir diese Ambitionen nicht haben, dann ist es von vornherein eigentlich irgendwie zum Scheitern verurteilt. Und das sollte man nicht tolerieren, das sollte man nicht zulassen. Und deswegen muss man sich aber Gedanken darüber machen, und das ist die Führungsaufgabe von modernen Führungskräften, zu wissen, wann ich eigentlich welches Erfolgsrezept heranziehen kann. Und ich glaube, wir haben jetzt nochmal einen ganz, ganz tollen Überblick darüber bekommen und wirklich ganz praktische Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Teams und Konstellationen, von Hightech bis zu Startup, bis zu Health und interne Projekte und Scrum Master und wie auch immer. Total cool. Also echt schön da. Vielen Dank nochmal an die Sprachnachrichten, an die Geberinnen und Geber. Ja, also ich will nur sagen, das ist so wichtig, modern zusammenzuarbeiten. Alles andere sollte man nicht tolerieren. Und wie das geht, haben wir jetzt, glaube ich, recht ausführlich uns angeschaut, in verschiedenen Erfolgsrezepten und aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.
Ja. Finde ich es auch super spannend zu sehen und zu erkennen, was und wie viel alles bei uns an Best Practices zusammenläuft, aus unserer Bubble, aus unseren Aufträgen, durch diesen Podcast. Und deswegen sei dir gewiss, wenn du die Potenzialanalyse, wir verlinken sie auch einfach nochmal in den Shownotes, hier unter dem Podcast, beziehungsweise unter dem Video auch auf YouTube, wenn du da zuschaust, gönn dir das und wisse, wir gucken uns das wirklich genau an und bringen einen Teil unserer Erfahrungswerte da einfach schon mit in die Empfehlung ein. Und wenn du dann den Dialog suchst, komm gerne auf uns zu, hol dir noch mehr Tipps und Tricks ab. Und zur Not lass uns auch mal workshoppen, gemeinsam trainieren, gemeinsam einfach dein Team zur Brillanz führen, die Potenziale, die da sind, nicht nur zu wecken, sondern auch systematisch einzuflechten in das, was ihr tut. Denn am Ende des Tages auch das ein symbolisches Zeichen der Wertschätzung, dort ins Team zu investieren. Und alleine das kann schon einen mega Unterschied machen. Deine Haltung, deine Ambition, dass ihr das modern und zukunftsfest, soweit man das sagen kann, eben aufsetzen wollt und gestalten wollt. Bleibt uns noch der übliche Abbinder. Es ist definitiv, ja, wir sind mit den 16 Erfolgsrezepten jetzt durch. Die sind alle im Kasten. Zu jedem Erfolgsrezept aus dem Buch gibt es eine Episode. Doch, ich bin mir ganz sicher, wir sind nicht am Ende. Wir haben auch noch eine Reihe von Interviewgästen, die wir gerne hier zu Wort kommen lassen wollen, mit ihrer Sicht auf ihre Teams und ihre Erfahrungen, die teilweise unsere auch noch übersteigt. Also das bleibt spannend und interessant. Womöglich wird die wöchentliche Taktung nicht mehr die bleiben, die sie war. Doch uns war wichtig, dass du möglichst schnell komplementär zum Buch alles an der Hand hast, um loslegen zu können. Deswegen der hohe Speed, jede Woche eine neue Folge. Ab jetzt weiter Impulse, Perspektiven, Erfahrungswerte. Immer dann, wenn unsere tollen GesprächspartnerInnen Zeit haben, würde ich sagen.
Sehr, sehr schön. Ja, und wenn dir der Podcast gefällt, dann lass uns total gerne eine Bewertung da. Das hilft uns dabei, sichtbarer zu werden. Was uns noch sichtbarer macht, ist, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Vielleicht kennst du jemanden, der da draußen in einem Team, in einem Startup oder sonst wo zusammenarbeitet und davon profitieren könnte. Dann empfiehl uns gerne weiter, empfiehl gerne folgenspezifisch oder natürlich auch den gesamten Podcast. So oder so freuen wir uns, dass du uns zugehört hast. Und ja, bleibt uns nur zu sagen, wir wünschen dir und deinem Team viel Freude und Leichtigkeit bei der Zusammenarbeit. Someone to be the key.